Einen sowas von wunderschönen guten Tag, liebe Stevino Talks Community, liebe Podcast-Verrückte und liebe Leute, die überhaupt nichts mit mir anfangen können und denken, Gott, was ist das denn für ein Idiot? Und warum ist der Podcast hier so weit oben? Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ja mittlerweile schon, ich muss erst mal gucken, beim achten Teil schon angekommen. Es ist ja unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich mache den Quatsch echt ein bisschen oft. Naja, ja, liebe Leute, ich habe ganz viele Themen hier aufgeschrieben, worüber ich mit euch sprechen möchte heute. Fangen wir mal an mit Harry Potter. Ich war am, was haben wir heute? Samstag. Ich war am Donnerstag mit meiner Klasse in Harry Potter. War toll, sage ich euch. Das war der Tag, an dem es hier im Norden die Unwetterwarnungen gab. Ja, der Kollege, der das Ganze für uns organisiert hat, da muss man ja eigentlich dankbar sein, der hatte das irgendwie, hatte die Karten für den Zug schon irgendwie 3 Tage vorher gekauft. Sodass, ja, wir von der Unwetterwarnung ein bisschen überrascht worden sind und die Karten nicht mehr zurückgeben konnten, ohne große finanzielle, ja, Abstriche machen zu müssen. Mussten wir also durch. War toll irgendwie. Also es ging wirklich in Zug hetzen, so schnell wie möglich zum Kino, Film gucken und dann so schnell wie möglich in den nächsten Zug und wieder zurück. Ja, weil später, als ich zu Hause angekommen war, in meinem Auto hörte ich schon Unwetterwarnung, die ersten Züge fallen aus. Ich musste mein Auto ungefähr 4 Stunden da gestanden, irgendwie musste ich danach freischaufeln. Es war unglaublich, der Schnee geht mir dermaßen auf den Sack. Aber ich wollte eigentlich über den Film mit euch reden. Ich muss sagen, dass ich, ja, ich bin ja eh jemand, der Leuten, die immer im Kino sitzen und sagen, das Buch war viel besser, die könnte ich immer in die Schnauze hauen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Aber ich finde das so furchtbar, solche Leute, das sind immer diese Pseudo-Intellektuellen oder die Leute, die das von den Pseudo-Intellektuellen aufgeschnappt haben und das nachplappern. Also ich meine, dass ein Buch besser ist, ist halt so klar wie das Amen in der Kirche, ja. Ein Buch hat halt unglaublich viel mehr Zeit, ins Detail zu gehen und Fakten und Geschichten auszuführen und auszubauen. Das ist doch gerade die Kunst, das alles irgendwie ja, vernünftig und logisch und stimmig in den Film einzubauen und unterzukriegen alles. Dass das Buch besser ist, ist doch einfach klar, ja. Darin geschieht ja genau die Kunst. Und sich dann immer, die ganze Intellektuelle, das Buch ist besser. Ich kann dir nur empfehlen, das Buch zu lesen. Ja, da könnte ich jetzt mal reinschlagen, ja. Ich bin ja eigentlich jemand, der überhaupt keine Bücher liest. Ich bin so, wie soll ich sagen, immer schon, mir waren schon immer die Filme lieber. Ja, ich konnte mich immer schlecht auf ein Buch einlassen, weil es so viel Zeit kostet. Und ich einfach so ein, ja, so ein visuelles Kind war schon immer. Ich habe immer von allem die Filme geguckt. Und die einzigen Bücher, die ich wirklich verschlungen habe, ich habe es ja schon oft erzählt, sind die Harry Potter Bücher. Deshalb lese ich die auch teilweise bei mir im Deutschunterricht mit meinen Schülern, weil das für mich so der Punkt war irgendwie, ja, die sind es wirklich wert, gelesen zu werden. Die haben mich sehr begeistert und das versuche ich immer ein bisschen so auf meine Schüler zu übertragen, weil heutzutage lesen die Schüler ja überhaupt nicht mehr. Und warum die nicht so ein bisschen für sowas begeistern? Ja, und dann war das erste Mal, dass ich, oder beziehungsweise die Harry Potter Filme sind generell so das erste Mal, dass ich so diesen Unterschied zwischen Buch und Film vor mir liegen habe. Und ich muss sagen, dass ich die Umsetzung eigentlich immer ganz gelungen finde. Das geht der breiten Masse nicht so. Also die ganzen Leute, die Bücher 37 Mal gelesen haben, jedes, das sind dann die, die im Kino sitzen und sich an jedem Detail aufhängen. Nee, das war jetzt im Buch aber anders. So, ne, da könnte ich übrigens auch volle Granate reinschlagen. Und irgendwann werde ich das auch mal machen, glaube ich. Naja, also auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, dass ich das 7. Buch mit am schlechtesten finde. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht mein Kollege, wir diskutieren im Kollegium immer ganz lustig darüber irgendwie. Es gibt einen Kollegen, der findet das Buch mit am besten. Ich und der Kollege, der jetzt mit mir am Donnerstag im Kino war, finden das nicht so gut. Und der sagte halt, das finde ich eigentlich ganz nachvollziehbar, dass die Erwartungen an das 7. Buch einfach so hoch waren. Und das 6. Buch eins meiner Lieblingsbücher ist. Und von daher war man einfach enttäuscht. Ich muss sagen, dass ich das 7. Buch einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, Zeit totschlagen fand. Ja? Also am Anfang ist es ganz gut. Das Ende nimmt nochmal ordentlich Fahrt an. Oder fahrt zu, aber der Mittelteil ist halt so langweilig. Dann reisen sie und streiten sich und vertragen sich und reisen und suchen die Horokruxe und finden die nicht und streiten sich wieder und haben wieder einen Gedankenblitz und vertragen sich und streiten und ich dachte immer nur, ey, was ist das hier in dem Mittelteil? Das ist ja wirklich nur Zeit rausschlagen. Hier, Joanne, da hättest du aber mal, weiß ich nicht, ja. Und das hätte man alles weglassen können, finde ich, den Teil. Und ausgerechnet die Filmemacher kamen jetzt auf die Idee, daraus 2 Filme zu machen, um die Goldkuh nochmal richtig zu melken. Folglich passiert in dem ersten Film auch nicht wirklich viel. Ja, der Anfang ist ganz spannend. Ich werde nicht so viel spoilern, aber der Anfang, da ist es richtig spannend. Und dann kommt diese Reise, ja. Die ist natürlich in dem Film etwas gekürzt. Am Ende, der Film endet mit dem Sterben einer wichtigen Person. Ich sage jetzt nicht wer, weil sonst jammert ihr wieder. Das ist dann auch tragisch und so weiter, aber so richtig packen tut es einen nicht. Der Film ist relativ lang, ich glaube, der dauert 2,5 Stunden. Was positiv an der Sache ist, dass man das nicht merkt. Also Filme, die so besonders lange sind und wo man dann sich, jetzt könnte aber auch mal zu Ende sein, das hat man in dem Potter 1 nicht, also 7.1 nicht. Aber so richtig mitnehmen, wie zum Beispiel den sechsten Teil, den ich sehr gelungen fand. Ich habe ja mal darüber was auf meinem Blog geschrieben, da kamen ja Leute, die gesagt haben, die Harry Potter Community allgemein hätte den Scheiße gefunden. Finde ich immer schwierig, da für die breite Masse zu sprechen, nur weil ich den Scheiße finde und ich die Meinung vom Verfasser des Blogs dann widerlegen möchte, indem ich dann sage, ja, alle Harry Potter-Fans hatten den Scheiße gefunden. Das finde ich immer problematisch, dann für alle zu sprechen. Ich fand den sechsten gut, auch gut umgesetzt irgendwie und ja. Also ich, wie gesagt, ich kann ihn mit Abstrichen empfehlen, den siebten. Richtet euch auch auf ein bisschen Gähnen ein. Und ich weiß nicht, ob man den siebten nicht als einen Film hätte machen können, indem man diese ganze nervige Rumreiserei ein bisschen hätte kürzen können, schwer zu sagen. Ich finde es generell ein bisschen schwer, ja, so diese unglaublich tollen und intensiven und längeren Bücher so auf 1,5 Stunden oder die Filme haben ja schon Überlänge zurecht zu kürzen. Aber ich finde zum Beispiel mit dem sechsten Teil ist es sehr gut gelungen. Ja, ich freue mich auf das große Finale, was dann, ich glaube, im Sommer 2011 auf uns zukommt. Und ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von den Filmen, weil ich finde, die Hauptdarsteller sind sehr, sehr passend und sehr, sehr gut ausgewählt. Und ich fühle mich da an meiner Fantasie, die ich beim Lesen der Bücher hatte, durchaus bestätigt. Ja, die zweite Sache, worüber ich mit euch reden möchte, ist eine Anekdote, die seinesgleichen sucht. Für mich die Anekdote des Jahres. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen: Ich spiele ja momentan mit meiner Freundin WoW das erste Mal. Sie ist überraschend begeistert und ich muss auch sagen, dass es großen Spaß macht, das Leveln. Wir sind jetzt Gott sei Dank 68, also ich jetzt schon, meine Freundin kurz davor, sodass wir aus der beschissenen Outland raus können. Outland ist auch wirklich, wenn man es auch so oft gemacht hat, wirklich eine Quälerei. Bald geht's nach Northrend. Aber da ist einfach sowas Geiles passiert, das muss ich euch von berichten. Ich muss mal den Kil'Thana an dieser Stelle grüßen, der uns wirklich durch unfassbar viele Instanzen gezogen hat. Und ja, das war wirklich, also es haben uns, der eine oder andere hat uns immer mal, wenn er Zeit hatte, gezogen irgendwie, weil das dann einfach schneller ging hier in Outland. Aber Kil'Thana hat wirklich viel für uns getan und viel uns sehr, sehr oft uns gezogen und das möchte ich an dieser Stelle mal würdigen. Naja, Kil'Thana zieht uns. Ich weiß gar nicht, es war eine Hellfire-Instanz. Wie heißt die denn nochmal? Lass mich mal eben gucken. Ich bin gerade sowieso in WoW. Hellfire Citadel, ich meine die erste. Wenn ihr euch daran zurückerinnert, wenn ihr WoW spielt, erinnert euch in die Instanz, wo diese ganzen Minen auf dem Boden liegen, ja? Und wenn man da drauf klickt oder da in die Nähe kommt, gehen die hoch und machen ordentlich Schaden. Das Geilste ist, wir laufen so hinter Kil'Thana her, looten ordentlich. Plötzlich sagt meine Freundin zu mir, Originalzitat: Oh, da sind Torten auf dem Boden. Darf ich die nehmen? Ich natürlich voll in Gedanken, weil ich gerade ein geiles Item loote, sage Torten. Ja, wird vielleicht irgendein Item drin sein, was man essen kann oder so. Ich sag ja, sie klickt drauf, es geht BÄM und sie hat plötzlich nur noch irgendwie so ein Drittel ihrer Hitpoints, kreischt halb und sagt, ja, ich bin fast tot. Und ich sag, du hast jetzt nicht wirklich auf so eine Mine geklickt und hast gedacht, das ist ein Kuchen, oder? Ja, das sieht ja aus wie eine Torte. Da sind sogar Kerzen drauf. Ja. Sie meinte damit die Lunte. Da sind ja sogar Kerzen drauf. Also, ich habe Tränen gelacht. Klingt vielleicht jetzt in diesem Moment nicht so komisch, ist vielleicht auch Situationskomik, aber das ist so typisch heile Weltfrau, oder? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen, rein von der Logik her, liebe Community, wir sind in einer Instanz der Höllenfeuer-Orks, ja, die vom Hass zerfressen sind und allen anderen Nicht-Höllen-Orks den Tod wünschen und die legen in ihrer Instanz Torten oder Kuchen aus. Ja? So rein von der Thematik passt das sehr gut, muss ich sagen. Gut, meine Frau ist jetzt nicht so lore-technisch in WoW drinne, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Instanz Torten ausgelegt werden? Da finde ich, sollten wir jetzt mal ganz besinnlich an Weihnachten drüber nachdenken und gehen zum nächsten Thema. Software-Updates, ja. Hasst ihr Software-Updates genauso wie ich eigentlich? Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an meinem Rechner liegt, ob ich manche Programme zu lange drauf habe oder was. Aber jedes Mal, wenn ich ein Update ziehe, geht mein Rechner nicht mehr. Oder beziehungsweise das Programm. Ich weiß nicht, ob ich verflucht bin. Es wäre durchaus möglich, dass ich einfach verflucht bin. Dass sich der Software-Gott einfach denkt, hier, Svenjo ist eh ein Arsch, ja, und der hat's verdient, keine Ahnung. Jedes verdammte Update, was ich mir installiere, sorgt erstmal dafür, dass dieses entsprechende Programm nicht mehr funktioniert. Ich glaube, irgendjemand hasst mich. Also wahrscheinlich, garantiert sogar, aber also irgendjemand, der Computer-Updates macht, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber jedes Mal, wenn ich mit meinem Thunderbird, das habe ich aber auch schon lange drauf und aktualisiere es immer wieder und installiere es einfach nie neu, jedes Mal, wenn ich da ein Update installiere, kann ich meine alten Mails nicht mehr benutzen. Ich bin so jemand, der diesen Ordner mit den alten Mails immer wieder mitschleppt und auch wenn er irgendwas neu installiert, also wenn ich zum Beispiel jedes Jahr mal eine Neuinstallation mache von Windows, vom Betriebssystem, installiere ich immer die alten Dinger mit. Dass ich die alten Mails habe, damit ich irgendwelche alten Kontakte noch habe, denen ich, was weiß ich, gerade für den Game Test oder so, den ich mal geschrieben habe, Softwarefirmen und so weiter. Und jedes Mal, wenn dann ich dann ein Update mache, funktioniert das nicht mehr und die Mails sind weg und ich kotze, ja. Auch wenn ich Windows nicht installiere, jetzt irgendwie hier Mozilla, nee, Thunderbird, neuer Patch, 3. Was haben wir, was ist die neueste Version? Ich klicke mal eben drauf. Das letzte war 3.1.7, ja, hier Update, kommt schon eingeblendet. Hier geil, neues Update, Herr Krömer. Wollen Sie das haben? Da komme ich schon der Angstschweiß. Ich klicke auf Ja, weil ich denke, ist ja vielleicht nützlich. Könnte ja irgendwas Tolles Neues sein. Ja, das Update besteht für mich daraus. Irgendwie, dann müsste man in die Update-FAQs nochmal reinschreiben. Wenn du Stevenio heißt, bringt dir das Update einen Absturz und sorgt dafür, dass du deine Mails nicht mehr schreiben kannst, lesen kannst. Ich werde mal die Entwickler anschreiben, dass die das in Zukunft in die Update-Log mit aufnehmen, ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich installiere jetzt keine Updates mehr. Ich streike dagegen. Das Geilste ist, ich bin ja langjähriger Kaspersky Internet Security Nutzer. Ich weiß, dass einige von euch da aufschreien werden, aber ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht. Jetzt habe ich dieses Jahr gerade, ist meine Lizenz ausgelaufen, ich verlängert und die neue Version installiert. Ja, ratet, was passiert für die Community? Genau, es geht zwar noch mehr oder weniger alles, aber mein Mail-Programm streikt jetzt. Ich glaube, dieses Mail-Programm ist einfach verflucht, das kann auch sein. Bis jetzt war es so, Kaspersky hat ja diesen Spam-Dings, gerade Mail-Programm. Und es läuft jedes Mal so, dass alle hier, ich habe dicke Titten, willst du mal anfassen, Mails, die ich übrigens hasse, ja. Ich kriege Millionen davon, ich weiß auch nicht warum, ja. Gut, kann natürlich jetzt einen tieferen Sinn haben, vielleicht surfe ich auf die falschen Seiten. Das weiß nur der liebe Gott, ja. Aber es ist so, dass Kaspersky bisher immer so gemacht hat, die letzten 37 Jahre, jedes Mal, wenn so eine, in Anführungsstrichen, Titten-Mail kam oder Penisvergrößerungs-Mail oder brauchst du Viagra-Mail von irgendwelchen russischen Chemielaboranten, die irgendwie ihre Doktorarbeit über Viagra machen und die schnell verkaufen wollen, ja, dass die automatisch gefiltert wurden, in Papierausgang gingen und ich einfach nur auf Spam löschen klicken musste. Jetzt, wo ich das neue Kaspersky geupdatet habe, gehen die nicht mehr im Papierkorb. Das heißt, ich kriege jetzt ungefähr 1000 Mails jeden Tag, die ich alle einzeln auf das Spam drücken muss. Ja, ich habe auch schon die, bei Mozilla ist es so, nee, bei Thunderbird ist es so, dass der so ein Lernprotokoll hat, der lernt, was soll ich rausschmeißen. Und wenn du 50 Mails hast, dann kickt er die automatisch raus. In Zusammenhang mit Kaspersky. Jetzt habe ich das neue Kaspersky raus, jetzt passiert das nicht mehr. Und ja, mein neues Hobby ist 500 Mails jeden Tag durchschauen und die ganzen Spam, willst du das kaufen, Ding Long Ping ist am Start, die ganzen Russen und was man alles kriegt, auszusortieren. Ja, das ist sehr zeitaufwendig für die Community und wenn ihr eine Lösung habt, was da falsch gelaufen ist, ja, was ich vielleicht bei Kaspersky, ich habe schon alles probiert, ich habe bei Kaspersky alles ein- und ausgeschaltet, auch bei meinem Mailprogramm. Wenn ihr die Lösung wisst, wie ich das wieder hinkriege, dass Kaspersky meine Mails wieder automatisch löscht, die ganzen Spam-Scheiße, dann würdet ihr mir einen großen Dienst erweisen, mir viel Zeit bringen. Vielleicht muss ich es einfach löschen und wieder neu installieren. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich die naheliegendste Möglichkeit. Aber vielleicht liegt das ja gar nicht daran. Und ihr seid zufällig Mitarbeiter bei Kaspersky und könnt mir, oder bei Thunderbird, und könnt mir da helfen. Ich bin jemand, der immer mit Software-Updates Probleme hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ansonsten gehen wir mal zum nächsten Thema, die Europacup-Auslosung. Ja, wir Bremer sind ja das erste Mal seit 37 Jahren nicht mehr nach dem Winter dabei. Gibt natürlich wieder auch blöde Sprüche in den Comments. Hahaha. So Sprüche wie, aha, gegen wen spielt denn Werder jetzt in der Europacup-Auslosung? Also die Einzigen, die solche Sprüche bringen dürfen, sind Bayern-Fans, weil die in den letzten Jahren genauso viele oder noch mehr Punkte geholt haben als Werder. Werder ist die Mannschaft in Deutschland rein statistisch, die meisten Punkte zusammen mit Bayern geholt haben, ja. Und das sind dann so Leute, die zum ersten Mal hier, so Stuttgart-Fans oder so, die zum ersten Mal in ihrem Leben oder in den letzten 10 Jahren mal weiter irgendwie gekommen sind und jetzt hier auf die Kacke hauen groß. Keine Ahnung. Oder Leverkusen-Fans. Ja, Schalke-Fans auch gerne. Die haben in den letzten Jahren richtig viele Punkte geholt international. Wie dem auch sei, die Auslosung, ja, es wird unterschiedlich aufgenommen, gerade bei uns auch in den Comments. Bayern mit Inter, das Vorjahresfinale. Wobei ich persönlich Inter lange nicht mehr so stark einschätze. Rafa Benitez, der neue Trainer, der Mourinho beerbt hat, ist für mich eine totale Pfeife. Bei Inter läuft es ja in der Liga nicht so gut. Die sind, glaube ich, Sechster. Bayern zackt ja in der Liga auch. Aber bei Bayern liegt das auch so ein bisschen an der Moral. Die sind ein bisschen satt. Die haben ja jetzt irgendwie 28 Mal die Liga gewonnen. Gut, bei Inter kann man dasselbe sagen, aber Inter hat in der Champions-League-Gruppe auch nicht so überzeugt. In Bremen verloren, in Tottenham verloren. Ich glaube, auch gegen Twente haben die nicht auch irgendwie noch mal ein Spiel irgendwie unentschieden verkackt, whatever. Also die waren nicht überzeugend, sind auch nur Gruppenzweiter geworden. Bayern war relativ souverän. Man merkt einfach, dass da nicht mehr der Trainer Mourinho dahinter ist. Die Spieler wollen weg und so weiter. Bayern finde ich in der Champions League dieses Jahr überzeugend. In der Rückrunde ist ja vielleicht auch Robben wieder dabei, wie ich die Bayern kenne. Das ist ja jedes Jahr so. Ist auch so ein Phänomen, was mich natürlich rein deutsch ziemlich ankotzt. Sie spielen irgendwie, werden 37 Mal Meister, dann läuft es mal irgendwie eine Halbserie oder eine Saison nicht so gut. Dann hauen sie einfach mal irgendwie 100 Millionen auf den Kopf, kaufen alles auf, was in der Liga Rang und Namen hat, beziehungsweise irgendwie kaufen ein paar Superstars ein und dann läuft es wieder. Ja. Also das können sich natürlich andere Vereine nicht leisten. Und gut, Schalke hat dies ja auch ordentlich eingekauft, aber ich frage mich auch, wie die das machen, ja. Ganz ehrlich, die letzte Saison hieß es, oder zur Rückrunde hieß es ja, wir sind verschuldet, wir sind kurz vor der Insolvenz. Und dann verschleudern ihre ganzen Spieler für ein Appel und ein Ei und kaufen sich irgendwie 7 Superstars, die alle irgendwie über 10 Millionen kosten. Ich frage mich, wie die das gemacht haben, ja. Dann heißt es, ja, wir haben ja die Champions League-Einnahmen. Das sind 20 Millionen, die man da kriegt. Ja, als Werder-Fan kotze ich da, ne? Ganz ehrlich. Da sagt es, ja, wir können uns das ja leisten, die Schalker, weil wir haben ja die Champions-League-Millionen. Werder hat in den letzten 7 Jahren 6-mal Champions League gespielt und da heißt es ja, wir können uns das nicht mehr leisten, ja. Also ganz komisch. Dazu noch Diego-Transfer, Özil-Transfer, 80 Millionen ins Stadion gesteckt. Dann heißt es immer jedes Jahr, ja, die Gehälter fressen das auf. Also ich glaube ganz ehrlich nicht, dass Schalke weniger Gehalt zahlt als Werder. Also ich komme mir da ziemlich verarscht vor, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, Schalke, gehen wir mal davon aus, dass Schalke sich das leisten konnte aufgrund der Champions-League-Millionen, was ich nie und nimmer glaube, ehrlich gesagt. Gerade wenn man hört, ja, wir stehen kurz vor der Insolvenz. Aber okay, lassen wir es mal so weg. Ja, Bayern wird sich, denke ich, in der Winterpause ordentlich verstärken. Luis Gustavo von Hoffenheim gilt ja schon fast als sicher. Und ja, ich denke, dass Bayern in der Rückrunde wieder rocken wird. Und ich denke auch noch nicht, dass Dortmund da durch ist. Ich glaube auch nicht, dass Dortmund das durchhalten kann, über die ganze Saison so zu spielen. Obwohl die ja jetzt ausgeschieden sind aus der Euroleague. Relativ unglücklich, muss ich sagen, was Sevilla da abgezogen hat. Ich habe mich als Nicht-Dortmund-Fan, gut, international drücke ich ja den deutschen Mannschaften immer die Daumen. Aber was die da, also es war ja fast so wie, erinnert ihr euch an Genua gegen Werder in der Champions League, das Quali-Spiel, die waren ja genauso. Also ich finde es generell immer erbärmlich und würde mich als Fan für so eine Mannschaft schämen. Gut, bei Werder gab es dann ja zum Glück ein Happy End, bei Dortmund nicht, wenn die irgendwie eine Halbzeit lang Zeit spielen und bei jedem Foul 10 Minuten liegen bleiben und also das finde ich dreist, unsportlich und als Fan würde ich mich da schämen. Das sieht man eigentlich bei den Italienern mehr als bei den Spaniern, aber bei Sevilla war das schon eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich auch, dass sich Klopp darüber aufregt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich denke, dass Bayern keine unlösbare Aufgabe hat mit Inter. Ich finde, die sind sehr viel einfacher zu packen als letztes Jahr. Und ich finde, Inter wäre mir als Los lieber als Real, als Barca, als Chelsea und so weiter. Schalke mit Valencia. Gut, Valencia scheint in der spanischen Liga ganz gut zu rocken. Schalke hat in der Champions League bisher überzeugt. Von daher, Valencia hat jetzt auch nicht mehr die dicken Namen, ne? Also, David Villa ist bei Barca. David Silva ist bei Man City. Also die ganz Großen sind da nicht mehr und Schalke hat ja noch ordentlich aufgerüstet. Ich denke auch, dass Schalke knapp knapp Favorit ist, würde ich sagen. So, sagen wir 60-40. Bei Bayern vielleicht 50-50 oder 55-45 für Bayern. Euroleague, die Knalleraufgaben. Leverkusen spielt gegen Metalist Charkow. Ein ganz großer Name im Weltfußball, also klarer Favorit. Stuttgart gegen Benfica. Hat mich ein bisschen überrascht, dafür, dass Stuttgart Gruppensieger wurde. Benfica kann ja nicht in der Champions League gewesen sein, weil die Gruppensieger haben ja keine Champions League-Absteiger gekriegt. Das heißt, die müssen in ihrer Gruppe Erster oder Zweiter geworden sein. Aber Benfica, gut, Stuttgart ist jetzt momentan scheiße, aber Labbadia ist ja immer für ein halbes Jahr gut. Da rockt er dann auch meistens, von daher gehe ich auch davon aus, dass Stuttgart weiterkommt. Ich rechne damit, dass zwei bis vier deutsche Mannschaften weiterkommen. Also ich denke, die Europa League müssen eine Runde weiterkommen. Die sind im 16. Finale, letzten 32, während die Champions League Absolventen, hätte ich jetzt fast gesagt, die Champions League Teilnehmer der Deutschen schon im Achtelfinale sind und sich fürs Viertelfinale qualifizieren können. Gut, zum Schluss für die Community möchte ich noch mit euch über, die Zeit, ich verlabere mich auch immer, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ganz kurz noch über das Wrestling. Mich schrieben nach einem der letzten Podcasts sau viele Leute an, die mit mir über Wrestling sprechen wollten. Ich habe es ja schon mal angedeutet, dass ich 1997 in München beim DSF gearbeitet habe und da Wrestling kommentiert habe und sau viele Leute interessiert das scheinbar. Mich haben sogar viele Wrestling-Internetseiten und Magazine angesprochen, die Interviews mit mir haben wollen. Und ich habe denen ehrlich allen abgesagt, weil ich denke, weiß ich nicht. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und warum will man da mit mir noch ein Interview führen, wie das damals war vielleicht? Okay, also, naja, ich denke nochmal drüber nach. Aber grundsätzlich denke ich, dass ich einfach in dem Bereich ein bisschen out bin. Da soll man vielleicht den einen oder anderen aktuellen Kommentator fragen. Wie gesagt, ich habe auch viele Mails gekriegt von Leuten, die wissen wollten, wie das war. Und ich gucke ja Wrestling, seit ich 11 bin. Wenn man da einmal drin ist, kommt man davon auch nicht mehr los. Natürlich ist jedem bewusst, dass das Show ist. Es sei denn, man ist gerade 11. Ansonsten, ist das wie so eine Doku-Soap, ja. Nicht nur eine Doku-Soap, eine normale Soap mit ein bisschen Sport, ja. Sports Entertainment nennt es ja die Amerikaner. Und da bin ich immer bei geblieben und irgendwann habe ich dann für einen Newsletter, damals gab es Internet noch nicht, für einen Newsletter, der per Post verschickt wurde, habe ich eine Kolumne geschrieben. Dann, das war auch der größte in Deutschland, das Wrestling Telegram hieß das damals. Bernd Mohler hat das gemacht, das war damals auch ein großer Name und der hat mich so ein bisschen entdeckt, kann man jetzt sagen. Ich habe dann eine Kolumne geschrieben. Und habe dann eine eigene Seite gekriegt. Dadurch habe ich dann eine große Hotline machen dürfen, war da Experte für WCW. Habe damit auch ganz gut Geld verdient, weil das war da damals wirklich ein Wrestling-Boom in Deutschland zu der Zeit. Das war eine 0190er-Nummer und da gab es alle aktuellen Wrestling-Infos und ich war der Experte für WCW. Die hat damals Nick Held gemacht, werdet ihr vielleicht heute noch kennen, den Namen. Und der hat mich dann nach München eingeladen und da habe ich dann Wrestling kommentiert. Es gab dann so ein Casting, wo meine Stimme nochmal getestet wurde und so weiter. Ich war damals sehr überrascht, dass ich genommen wurde, weil ich wirklich alles andere als eine Sprecherstimme habe. Aber ich war halt sehr in der Materie drin und auch sehr bewandert da drin. Und wurde dann genommen, für ECW durfte ich kommentieren, die Classics durfte ich kommentieren und AAA auch. Das ist Mexiko Wrestling, ja, die mexikanische Wrestling-Liga. Die ganz großen Ligen durfte ich nicht kommentieren, also weder WWE noch WCW, aber ich habe da auch viel geschrieben und über die Newsletter und bla und blub und ich habe da wirklich viel gemacht. Es gibt auch noch, wie gesagt, Wrestling-Tapes und Aufnahmen noch. Ich habe hier auch noch eins, muss ich erstmal suchen, das ist ja auch noch irgendwo. Das Problem ist, ich habe das auf VHS-Kassette. Falls irgendjemand da draußen ist, der vielleicht ein Studio hat oder irgendwie die Möglichkeit, das relativ unkompliziert zu digitalisieren, dem würde ich das dann vielleicht auch schicken. Nur der müsste mir halt dann wirklich schwören, dass damit nichts passiert, weil das die einzige Aufnahme ist, die ich habe. Ich weiß, dass viele danach schreien und sagen, hier, wir wollen den Stevenio mal als Wrestling-Kommentator hören. Ich habe da kein Problem mit euch, das ist ja so wie jetzt einfach. Also ich bin da nicht groß anders. Vielleicht noch ein bisschen verrückter irgendwie, so in diesem Wrestling-Rahmen. Natürlich noch ein bisschen crazy so, ne? Aber sonst habe ich da kein Problem mit. Also falls irgendjemand da die Möglichkeit hat, das relativ unproblematisch, da irgendwie die technischen Möglichkeiten hat und nicht lange da irgendwie ein Videorekorder an eine Soundkarte anschließen muss und bla und bla und blub. Und das als AVI oder als MPQ oder als Video, Media, Video, Nee, wie heißt es? Windows Media Video, also MWMV, uns das irgendwo zu appen, damit ich das dann verlinken kann. Sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, bin ich dann da irgendwo rausgegangen aus der Sache, einmal weil ich Heimweh hatte und da keinen kannte und damals ja auch noch ein bisschen leistungssportorientiert war und mir das sehr gefehlt hat. Ich habe dann irgendwie ein Dreivierteljahr pausiert und dann bin ich wieder nach Bremen zurückgegangen und habe weiter Tennis gespielt und mein Studium dann beendet. Ja, und dann, ja, irgendwann bin ich dann, habe ich dann den Lehrerberuf ergriffen. Ja, war eine schöne Zeit in München. Gab es auch eine Menge Arschlöcher, muss ich auch sagen. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Aber ja, war schon interessant, da auch mal reinzuschnuppern. Ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Auch wenn es nur ein Dreivierteljahr, Jahr war. Aber auch mal zu sehen, wie es so im Fernsehen abläuft. Und dass es wirklich knallhart ist. Und ja, wie schnell da auch Leute kommen und gehen. Und wie gesagt, es gibt eine Menge Arschlöcher in dem Bereich. Fand ich auch sehr interessant, mal mit solchen Menschen konfrontiert zu werden, die da irgendwie vor versammelter Mannschaft auch mal jemandem eine Backpfeife, also mir nicht, aber da Mitarbeiter, die von dem Job abhängig waren, eine Backpfeife und so geben. War eine ziemlich krasse Erfahrung. Und deshalb habe ich da auch dann so schnell wieder aufgehört, weil ich mit solchen Leuten einfach nicht zusammenarbeiten wollte. Aber trotzdem, wie gesagt, also sehr nützlich und sehr spannend und ich verfolge das seit bis heute, die ganze Sache. Gucke auch die Wrestling-Pay-Per-Views und habe auch noch zu vielen Leuten Kontakt. Und den Christian Bruns, der ist mittlerweile, den habe ich damals auch entdeckt. Ich hatte damals auch noch einen eigenen Newsletter. Den habe ich so, der hat mir auch Leserbriefe geschrieben, habe ich dann auch eine Kolumne schreiben lassen bei mir und den auch dann so im Prinzip das, was ich auf WoW-Szene heute auch mache, den in mein Team eingebaut. Und der wurde dann auch irgendwie von mir an eine Hotline vermittelt und der ist dann auch immer weiter gewachsen und größer geworden. Und der ist jetzt ein ganz großes Tier, glaube ich, heutzutage bei Sky, schreibt da die Kolumnen und ist da in der Redaktion auch irgendwie ganz wichtig. Ja? Also von daher habe ich da auch den einen oder anderen ja, entdeckt, kann man sagen. War eine schöne Zeit und ja, ich gucke es heute noch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt einfach in die Comments oder per Mail. Ihr könnt generell sehr viele Fragen stellen. Das ist so ein bisschen abgäbt. Es gibt viele Comments, aber wenig Fragen. Falls euch irgendwas interessiert, es kann ja auch sein, dass ihr einfach keine Fragen habt, ist jetzt auch kein Problem. Aber wenn euch da irgendwas interessiert, ja, schreibt mir, schreibt in die Comments. Mein Blog ist www.juststevinio.eu und meine E-Mail-Adresse ist stevinio@wowszene.de beziehungsweise stevinio@justnetwork.eu. In diesem Sinne, Mittwoch geht's weiter mit dem nächsten Podcast. Donnerstag haben wir unsere große Weihnachtssendung. Von daher gibt's vor Weihnachten noch zweimal die Stevinio-Dröhnung. Macht's gut. Ich wünsche euch ja, ein schönes, geruhsames Wochenende, einen guten Wochenstart, möglichst ohne viel Schnee und ansonsten, ja, viel Spaß im letzten Bundesligaspieltag. Macht's gut. Ciao, ciao.